Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Lukas, erstmal noch alleine mit einer kleinen Erklärung und keinem Vorprognosen-Podcast. Tobi, ich war nicht in Halle und haben auch das Spiel nicht zusammengeguckt, deswegen konnten wir das nicht aufnehmen. Auch diesen Podcast haben wir nicht zusammen aufgenommen, weil Tobi sehr, sehr von Terminen geplagt ist, leider. Und ja, dann habe ich diesen Podcast mit Lutz aufgenommen, kennt ihr ja auch schon für die Stimme. Wir hatten allerdings massive Internetprobleme. Zweimal ist uns der Stream sozusagen unterbrochen und wir haben dann versucht, mehr oder weniger elegant daran anzuknüpfen. Nur damit ihr das wisst, ich hoffe, dass wir das hinkriegen technisch, dass der Podcast zu hören ist. Wenn, dann hört ihr das ja jetzt und könnt euch auf einen Podcast freuen, in dem wir über das Halle-Spiel sprechen und ja, noch so einige kleine andere Themen. Danke für euer Verständnis und hoffentlich beim nächsten Mal wieder in einem Stück. Und damit viel Spaß mit der Folge. Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und moin, Lutz.
Moin Lukas und moin natürlich an alle Zuhörenden draußen.
Die ersten fragen sich schon, Lutz und nicht Tobi. Ja, wir sagten, der dritte Liga hat relativ viel Tobias jetzt mitgekriegt. Der neue Trainer von Osnabrück heißt Tobias Schweinsteiger und wir haben Tobias Kraulich verpflichtet. Das muss dann erstmal reichen mit Tobias. Deswegen bist du jetzt heute dabei.
Immer wieder
Und auch.
gerne.
Und auch, weil Tobi natürlich gerade sehr viel Stress hat und mich gebeten hat, das dann heute mit dir aufzunehmen. Und du hast dann Gott sei Dank gesagt, dass du auch Bock hast. Und ja, dann würde ich sagen, sprechen wir heute über das Halle-Spiel.
Ja, aber
Und
die fortlaufende Achterbahnfahrt.
ja, er hat sich so ein bisschen stabilisiert eventuell. Und am Ende
Ich
sprechen wir
fand
vielleicht
eher.
auch noch dann kurz über Tobias Kraulich und dass diese Verpflichtung ja doch irgendwie doch, ja, aus. Überraschend kam, aber vielleicht auch was mit der Zukunft zu tun hat. Aber wir fangen erstmal mit dem Spiel an, ja.
Ja, lustigerweise, ich fand es eigentlich quasi eine Achterbahnfahrt nochmal in sich. Also nicht, dass sie sich jetzt spielübergreifend ein hoch, ein runter, sondern wir hatten in dem Spiel
Ja,
viel hoch und
okay,
runter quasi.
das stimmt natürlich auch, ja. Die erste Überraschung gab es vorm Spiel, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass Kleinsorge für Himmlein reinkommt. Und Käufer für Pio hat sich so, könnte man sagen, vielleicht angedeutet. Pio ist ja eher der alte Mann, der auch mal eine Pause braucht. aber dann haben wir jetzt ohne klaren Zehner gespielt bei Hämlein, bei Kleinsorge. Gut, vor dem Spiel gab es ja noch die Krankmeldung oder die Verletzungsmeldung von Fassbender und von Dombrovka, die ja beim Spiel gegen Duisburg. Obwohl vor dem Spiel gegen Duisburg haben sich ja beide irgendwie relativ kurzfristig verletzt. Glaube ich, noch während der Aufwärmphase war es Fassbender und im Abschlusstraining war es Dombrovka. Und für die hat es jetzt gegen Halle nicht gereicht. Und ja, fand es aber doch überraschend, dass jetzt Kleinsorge gespielt hat von Anfang an. Aber
Ja,
im
mich hat es ehrlich gesagt eher überrascht, dass das Körper oder das Bio nicht gespielt hat, weil ich hätte gedacht, dass man gegen Halle, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, dass man da nicht auf die, ich sage jetzt mal, auf die defensive Dreierkette im Mittelfeld zurückgreifen würde, sondern dass man da mit Bio hätte spielen können oder wollen. Aber gut. Ja.
Ja, wie gesagt, hat er vielleicht ja auch Gründe der Schonung, Belastungssteuerung. Pio, wie gesagt, vielleicht auch noch ein bisschen Pause. Kolper war ja auch in letzter Zeit immer derjenige, der dann von der Bank kam, jetzt vielleicht ein bisschen der fittere Typ. Aber genaue Gründe hatte Stefan Kremer jetzt nicht genannt. Bei Kleinsorge hat er dann im Interview hinterher gesagt, dass der Plan wirklich war, über Außen dann mit schnellen Spielern zu kommen und auch mit klareren Außen. Spielern, weil Himmlein sagt, er ist immer einer, der die Halbräume mehr beackert und man wollte halt klarere Außenspieler haben und da war das ja sowieso immer gesetzt. Ja.
Ja, ich fand's auch richtig. Also bisschen logisch auch, dass das Kleinsorge jetzt, Die letzten Male ist er mal von der Bank gekommen. Jetzt hat er seinen Startelf Einsatz bekommen. Ja, ich denke, da werden wir noch viele Wechsel sehen. Je
Ist ja auch
nach
die
Gegner
Position, da haben
und
wir, glaube ich, während des Spiels drüber gesprochen, ist ja die Position, wo man am meisten Spielermaterial hat. Und dann kann man natürlich immer mal mehr sich auf den Gegner einstellen. Das ist ja im Zentrum eigentlich eher weniger der Fall, auch wenn man jetzt gewechselt hat. Aber da hast du eigentlich fast immer nur die Möglichkeit zu sagen, ich spiele mit Zehner oder ich spiele ohne Zehner. Und hier kannst du einfach sagen, hier spiele ich auf Außen dann mal mit jemandem, der mehr die Erfahrung mitbringt, der schnellerer Spieler ist oder jemand, der eher ins Dribbling geht oder wie auch immer, da hat man wirklich dann genug
oder die
unterschiedliche
körperliche
Spielermaterial
Präsenz
auch.
hat. Ja.
Ja, genau. Ja, sowas. Gut, fangen wir mit dem Spiel an. Zu Pepic, ich hatte ja kurz gedacht, oder ich hatte ja eher gedacht, so die Wochen davor, dass Pepic sich mehr als jemand etabliert, der den Spielaufbau von hinten herantreibt, der mehr ein klarer Sechser ist als Blacher oder Keuper. War in diesem Fall jetzt aber nicht so, war jetzt eher derjenige, der auf der 10 oder auf einer offensiveren 8 zu finden war. Und ja, war eher so der klarere Pio-Ersatz. Hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet, wie gesagt, da er sich die letzten Wochen eigentlich immer in seine Stärken mehr im Spielaufbau, dem sicheren Passspiel aus der Sechserposition heraus gezeigt hat, aber war eigentlich mit der beste Mittelfeldspieler auf dem Platz, würde ich sagen. So auf 90 Minuten gesehen. Oder auf
Ja, ich fand.
77 Minuten. Ich glaube, da wurde er ausgewechselt.
Ja, er hat auf jeden Fall Passstärke oder Ballvermögen und alles gezeigt wieder, ja, auf jeden Fall.
Ja, gefällt mir eigentlich immer besser. Also jemand, der wirklich auch in jedem Spiel immer besser oder immer so besser wird oder st so stabil bleibt auf einem relativ hohen Niveau. Trotzdem muss man sagen, dass die Anfangsphase von Meppen jetzt nicht so überragend war, würde ich sagen. Man hat ein bisschen gebraucht, um ins Spiel entweder zu finden oder zu wissen, was man jetzt überhaupt, wie man das Spiel rangehen will. Weil ich glaube, die erste Prognose oder die erste Marschroute war eher, die Null muss stehen, die Achterbahnfahrt muss im negativen Sinne aufhören und da eher so, dass die Grundordnung im Vordergrund steht. Ja, so fand ich. Also Halle hat ein bisschen mehr fürs Spiel getan am Anfang und Meppen stand sehr tief, auch über das ganze Spiel fast schon gesehen.
Ja, man hat.
Weil man in letzter Zeit wahrscheinlich auch immer so diese kuriosen Gegentore gefressen hat, da ist man dann auch eher jetzt wahrscheinlich mit der Marsch Richtung angegangen, das abstellen.
Ja, richtig, richtig. Das Einzige war, ich meine, Halle hat sich direkt eine gelbe Karte eingefangen durch ein taktisches Foul. Da hat man schon gezeigt, dass man versucht, auch wenn man nicht hoch angelaufen hat, dass man versucht, schnell umzuschalten, wenn man den Ball dann im Mittelfeld oder in der eigenen Hälfte erobert. Aber ansonsten war wirklich nicht viel. Das hat doch einige Zeit gedauert. Quasi ist man dann gerade so ein bisschen oder gefühlt wollte man gerade ins Rollen kommen, dann kam dieser ominöse, ich glaube, ein Eckball war es, oder was, ein Freischuss? Nee, ein Eckball.
Nee, Freischuss. Nee, ein Freischuss
Freischuss.
war's.
Okay, Freischuss.
Ja,
Standard.
ich hab fand's halt, man konnte klar erkennen, dass man irgendwie wohl auf zweite Bälle gehen wollte, aber irgendwie hat das im Zweikampfverhalten in der Offensive nicht so richtig funktioniert, würde ich sagen. Also so richtig da in die Zweikämpfe ist man nicht reingekommen. Defensiv sah das alles ein bisschen besser aus. Muss auch sagen, Halle war auch jetzt nicht so überragend gut. Die erste Chance des Spiels gab es auch erst in der 20. Minute. Und ja, von Halle in dem Fall dann, unsere kam, glaube ich, auch erst nach dem, ja, diesen Tor, was du schon, aber nee, kurz vor dem Tor kam unser erster Angriff. Wir haben auch gezeigt, dass das Umschalten wohl, wenn es denn gut ausgespielt wird, auf jeden Fall wieder eine Waffe sein kann in diesem Spiel und dieser Saison auf jeden Fall. Aber irgendwie so fehlte mir dann doch so die Passgenauigkeit oder generell die Genauigkeit, was sowohl Abschluss angeht und was auch Pässe angeht. Also so Pässe in die Spitze waren schwierig, sag ich mal, weil die entweder schnell verloren gingen wieder oder im Ansatz verloren gingen, sei es, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, da hat man wirklich gemerkt, wie du schon sagtest, dass man versucht hat, in der Grundordnung erstmal defensiv sicherzustellen. Dazu passte das ja auch, dass man dann doch ohne Pio gespielt hat oder dass man ja. dann doch mit der defensiven Aufstellung kam. Und ja, ich meine, aber das war, wie Krämer ja auch sagte, das war, glaube ich, der Plan. Hinten sicher stehen, dann den Ball irgendwie in der eigenen Hälfte erobern und dann schnell über Abifade oder Kleinsorge halt spielen, den Ball vielleicht in die Mitte bringen oder in die Mitte ziehen und so dann Halle gefährlich zu werden. Aber das hat Halle unterbunden, weil die, weiß nicht, entweder gut standen oder halt auch die Bälle sich nicht so leicht haben abnehmen lassen, selbst relativ defensiv.
Ja, ich fand, man hat auch recht häufig gesehen, oder das ist jetzt eigentlich schon häufiger, dass Poirier derjenige ist, der dann sich auch mehr fallen lässt. Er war auch ab und zu mal auf dem Flügel zu finden, um die Bälle zu holen, weil vorne ja die langen Bälle kamen nicht. Flanken waren wenig aus unserem Spiel heraus. Und da hat er dann versucht, Bälle zu verteilen und war dann aber auch öfter mal wieder vorne. Ja, Pio fehlt wirklich auch, oder Zehner fehlt. Pio ist ja im Moment sozusagen der Einzige so richtig. Pepic ist ganz gut in die Rolle reingewachsen. Ich weiß es nicht genau, ob das Modell für die Zukunft ist, ehrlich gesagt, oder für die Hinrunde, dass das Pepic dann da vorne ein bisschen rein sticht mehr, weil ich glaube, als Ballverteiler in der Defensive im Spielaufbau gefällt es mir ein bisschen besser. Aber was man auch sehen kann, wenn wir unser Spiel aufziehen und das funktioniert, dann läuft es so wie gegen Mannheim quasi. Dann kannst du auch mal 6 Tore machen. Aber wenn der Gegner wirklich gut steht, wie du richtig sagtest, so wie hier, dann wird es halt etwas schwieriger in diesem Fall. Fand jetzt aber auch nicht, dass das jetzt ein alarmierend schlechtes Spiel war insgesamt oder die Halbzeit, weil, wenn man mal ehrlich ist, normalerweise gehst du mit dem 0-0 so in die Halbzeit und das kannst du eigentlich bei einem Gegner, der gut steht und du bist auch noch auswärts, kann man damit eigentlich noch leben, würde ich sagen.
Ja, richtig.
Gerade auch, weil ja auch ein paar Chancen. Ja, okay, sagst du erst nochmal.
Ja, also was halt auch gut funktionieren kann, wenn Poirier den Ball erobert, ihn dann auf einen von den schnellen Außen bringt, die halt an die Grundlinie durchziehen und Poirier dann, ich sag mal, am Elfmeterpunkt lauert. Dann kann das auch, sehr schnell sehr, sehr gefährlich werden. Deswegen die Marschroute war völlig nachvollziehbar und völlig logisch. Aber ja, dann kam halt wieder, was so paradox irgendwie ist, dass wir jetzt im vierten Tor hintereinander quasi sprechen. Ich meine, gut, so ein Ping-Pong wird öfter nochmal passieren, aber dass man jetzt das vierte Mal quasi sagen muss, das passiert so schnell jetzt zumindest nicht nochmal. Ist schon unfassbar irgendwie. Ich meine, wir stehen so, ich meine, wir haben die ganzen, oder ihr und wir haben die ganze Zeit quasi immer gesagt, sei es letztes Jahr, sei es dieses Jahr, wir müssen die Standards besser verteidigen. Jetzt verteidigen wir den Standard quasi perfekt und er geht trotzdem rein. Einfach irgendwie, ja, der Wurm.
Ja, es ist echt kurios. Das ist einfach so, das Wort, das könnte schon das Wort der Hinrunde werden, kurios, weil irgendwie ist es einfach das perfekt zu beschreibende Wort, weil du köpfst dann, also das hat man so auch bisher noch nicht gesehen. Wir haben ja schon echt viele Gegentore gefressen, wo du denkst, das ist zwar ungewöhnlich, aber gut, passiert halt mal. Ein Torwart-Gegentor ist sehr, sehr ungewöhnlich, aber wir sind ja nicht der erste Verein, der ein Gegentor oder einen getretenen Freistoß hält und der geht dann ins Tor. Duisburg ist ja das perfekte Beispiel, da haben wir das ja mit David Blacher dann auch so hinbekommen, dass es jetzt ein Torwart war. Mein Gott, ist halt dann auch kurios, aber Tor gegen Tor gab es halt auch. Aber dass du halt einen Gegenspieler quasi so anköpfst, dass der dann unhaltbar ins Tor reingeht, das ist wirklich auch was das habe ich so auch noch nie gesehen. Und das ist halt echt immer verrückt, dass du jetzt irgendwie in einer kuriosen Regelmäßigkeit solche Gegentore jetzt auch noch kriegst. Also.
Ja, und ich meine, es war ja nicht so, dass das jetzt im Kopfballduell passiert ist, sondern ich meine, er gewinnt das eindeutig, köpft den Ball raus und dann steht er halt da im Weg.
So, steht er halt da, der Trottel.
Ja, er steht halt, genau, er steht halt einfach da. Eigentlich, ich weiß nicht.
Er verliert das Kopfballduell, aber gewinnt dann den zweiten Ball sozusagen im Kopfball. Es ist verrückt. Und eigentlich ja nicht mal so, dass er das irgendwie wollte. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht ja, mal richtig, provoziert richtig. Gewesen. Das ist alles verrückt.
Er geht nicht mal richtig, also ist nicht so, dass es ein Kopfballduell war. Also das.
Zimmer schied gegen Kolper war es übrigens, ja.
Ja, das ist wirklich. Mist, ach, Kolper war so. Ich dachte, Fädel wäre es gewesen, Kolper. Aber gut, okay.
Nee, Kolper. Das Kopfballduell gewonnen und dadurch das Gegentor okay. eingeleitet. Ist verrückt. Da kann man auch niemandem logischerweise einen Vorwurf machen, weil er, ja, wie du sagst, er gewinnt das Kopfballduell und dann steht der andere Hallenser da halt einfach irgendwie im Weg und dann geht er halt rein. Ja, das war die 35. Minute und kurz davor hatten wir halt auch noch gute Chancen durch Pepic zweimal, Abifade, der sich gut durchgesetzt hat. Abifade auch irgendwie ein gutes Spiel gemacht, war ein bisschen unglücklich im Abschluss, aber ja, man hatte da auch in dieser Phase so ein bisschen das Gefühl, jetzt nimmt das Spiel so ein bisschen Fahrt auf, auch Halle hatte gute Abschlussmöglichkeiten, dann fällt halt das Tor, dann haben wir auch noch ein Abseitstor gemacht, was aber klar Abseits war, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber trotzdem natürlich schade, das wäre natürlich echt perfekt gewesen, das war nämlich quasi in der ersten Minute der Halbzeit und ja, das war dann die erste Halbzeit, dann musste man sich dann schon wieder ärgern, aber so extrem schlecht war das Spiel nicht, obwohl auch nicht so viel passiert ist, aber man hat nicht viel zugelassen hinten, also Halle hatte zwar die eine oder andere Torchance, auch musste ab und zu mal Kerskin eingreifen, aber ich sag mal, eigentlich wieder mal eine stabile Abwehrleistung gezeigt und das wieder mal, sag ich bewusst, auch wenn wir das Spiel davor 3-0 verloren haben, aber trotzdem machte die Abwehr einen immer besseren und stabileren Eindruck und ja, wenn dieses kuriose Gegentor nicht gefallen wäre, wären wir mit 0-0 oder vielleicht mit einem 1-0 für uns in die Halbzeit gegangen und dann hätte man wahrscheinlich von einer eher guten Halbzeit gesprochen beim also
ja, als Auswärtsspiel. Man muss aber sagen, das war eigentlich ein klassisches 0-0. Also klar,
klar.
Ob wir dann am Ende das Abseits-Tor, ob wir die Chance dann noch machen, ich meine, das fand ich auf jeden Fall positiv, dass wir, also wir waren nicht geschockt oder so, sondern wir haben direkt versucht, eine Reaktion zu zeigen und das hat sich eigentlich dann, wie gesagt, wir haben kurz vorher gefühlt angefangen, den Willen zu zeigen, dass wir vielleicht auch offensiv was machen wollen. Und dann fällt halt das Tor und wir spielen trotzdem weiter nach vorne. Also eigentlich, wie gesagt, bis auf, wie du schon sagst, das Gegentor war total nervig, aber eigentlich war das Gefühl eigentlich gut, weil wir haben gut verteidigt, wir haben gut gestanden und wir haben gerade angefangen, offensiv loszulegen. Und trotzdem steht es irgendwie 1-0. Wie gesagt, sehr, sehr mysteriös, aber da war noch nichts, um sich wirklich groß Sorgen zu machen oder das Spiel irgendwie abzuschreiben.
Nö, aber richtig, genau.
Die Zuversicht war da.
Haben wir diese Saison auch schon häufiger gesehen, dass du dann halt, wenn du ein Gegentor frisst, dann direkt das zweite hinterherkriegst. Es war, glaube ich, aber dann auch immer erst beim 2-0 so, dass du dann einbrichst und das 3-0 kriegst. Aber ja, man hat direkt daraus gelernt scheinbar, dass man sich nicht mehr dann so abkochen lässt. Hoffen wir es, dass es dann so ist. Aber ja, ich meinte halt, weil halt vor dem 1-0 für Halle wir halt diese gute Phase hatten und wenn dann nicht das 0-1 aus unserer Sicht gefallen wäre, vielleicht hätten wir noch das 1-0 gemacht. Im Ganzen betrachtet war es ein klassisches 0-0, ja, weil Halle wirklich auch keine wirklich gute Chance hatte. Muss man, gut, wenn wir ehrlich sind, hatten wir sie ja auch nicht, deswegen ist es schon richtig.
Nee, richtig.
Zweite Halbzeit ging dann gut los eigentlich mit einer Chance, die durch eine sehr schlechte, ist jetzt keine überragende Chance gewesen, aber eigentlich so lustig in der Entstehung, weil durch einen sehr miesen Kleinsorgepass haben wir die erste Chance des Spiels so eingeleitet. Balle, der den Ball erarbeitet hat und dann Poirier anflankt. Aber dann, ging er, glaube ich, knapp drüber oder wurde gehalten, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Aber so witzig, dieser Pass von Kleinsorge, der so unfassbar schlecht war, weil er wollte Balle schicken, aber ja, schickt ihn dann halt quasi zur Grundlinie, ohne das, also eigentlich war er schon weg, aber Balle hat es halt wirklich stark gemacht. Fand ich dann halt schon sehr witzig. Kleinsorge, muss ich auch sagen, in diesem Spiel hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen, insgesamt. War sehr unauffällig.
Die Abstimmung war irgendwie noch nicht da. Jetzt wo er wirklich im Spiel eingebunden war, sage ich jetzt mal, oder eingebunden hätte sein sollen, die Abstimmung, die war noch nicht ganz da. Das war auch das perfekte Beispiel mit Balle, obwohl die beiden sich ja eigentlich, ich sag mal, von früher noch kennen wollten.
Ja.
da hat man genau gesehen, oh, der eine hat eine Idee und der andere hat eine andere oder es hat halt
Oder
noch
hat
nicht
einen
richtig
Moment zu lang
zusammengepasst.
gewartet. Ja, genau, etwas zu lang gewartet quasi, hat noch nicht so hundertprozentig geklappt. Aber ich habe dazu aber auch so gedacht, Kleinsorgestärke ist ja wohl, also Umschaltmomente natürlich, dann auch ist gut im Dribbling, kann gut auf jeden Fall Freistöße ziehen und alles. Würde ich jetzt aber so sagen, im aktuellen Ranking, wenn ich jetzt mal so davon spreche, ist ja wahrscheinlich eher die Nummer 3 aktuell auf der rechten Seite. Ich würde wahrscheinlich jetzt vermuten, dass Fassbender im Ranking auf Nummer 1 ist, weil er hat eigentlich immer so von Anfang an immer gespielt, wenn er fit war. Dann Hämlein, die du dann auch gut bringen kannst, halt ja gegen Ende, so wie es jetzt bei dem Spiel hier auch war. Und Kleinsorge, weiß ich noch nicht, hat sich noch nicht so ganz ins Team ja, eingefunden, würde ich jetzt mal so sagen, von seinen Qualitäten. Das ist halt so, eigentlich hat man ja gedacht, okay, Kleinsorge kommt und wird sofort 90 Minuten spielen können. Hat noch nicht so geklappt, aber gut, ist ja noch genug Zeit. Ist jetzt nicht so,
Ja,
dass ich ihn schon abschreiben will.
hat noch nicht geklappt, aber da bin ich noch echt gespannt, wie das passieren werde. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass gut, Kleinsorge und Hämlein jetzt zu vergleichen, dazu sind es halt völlig andere Spielertypen. Aber ich sag mal, mit Fassbender kann man ihn, würde ich sagen, schon vergleichen. Und da zieht er, finde ich, ehrlich gesagt, noch nicht, oder finde ich nicht den Kürzeren, weil ich meine, er hat auch das Tempo, was Mo hat. Und dazu ist er, so leid mir das für Fassbinder tut, technisch finde ich ein bisschen stärker eigentlich. Wenn er jetzt noch ins Spiel reinkommt, glaube ich schon, dass es Fassbinder schwer haben könnte, ehrlich
Ja,
gesagt. Aber gut.
hätte ich auch so gesagt. Nur glaube ich halt, dass es aktuell durch die wahrscheinlich Trainingsleistung ist, dass Fassbender die Nummer 1 ist. So, Cut, kleines technisches Problem, internettechnisch würde ich mal vermuten, dass da irgendwas kurz abgestürzt ist. Deswegen hoffe ich mal, dass man bis auf diesen kleinen Einspieler oder diese kleinen Hinweis nicht merkt, dass das ja. Dass es noch ein Hörgenuss ist, sagen wir so.
Also
Thema
merken wird man es
Kleinsorge.
wahrscheinlich, weil wir ja mitten im Satz, glaube ich, getrennt wurden, aber
Ja,
egal.
irgendwie so. Ja, wir haben ja Thema Kleinsorge besprochen, internes Ranking, bla bla blub, um das nochmal abzuschließen. Bin mal gespannt dann, wie es jetzt sich ja in den nächsten Spielen so zeigen wird, wenn alle drei fit sind, wie das dann läuft mit wenn man auf etwas schnellere Spieler setzen möchte, ob man da eher Kleinsorger oder eher Fassbender bevorzugt. Und Hämlein, wie du auch richtig sagst, ist ein ganz anderer Spielertyp, ist ja dann in dem Sinne auch ein bisschen außen vor, was das so, wenn man anderen Spielertyp braucht, nimmt man Hämlein als, ja, die beiden.
Ja, und das hat
Gut,
er
kommen wir nochmal
ja
zurück zum Spiel.
auch gezeigt, dass
Ja.
er ein wichtiger anderer Spielertyp ist.
Genau.
Aber kommen wir erst nochmal zu
Zu der
was ich am
guten
Anfang
Phase von
meinte.
Halle.
Ja, genau, was ich am Anfang meinte, dass wir dann die Achterbahnfahrt quasi im Spiel hatten. Dass wir dann nämlich jetzt diese Phase hatten, wo du sagtest, ja, man hat sich nicht zwei schnelle Gegentore eingefangen. Das hätte nämlich da passieren können, tatsächlich, weil Kersken zweimal ja, okay, Weltklasse ist vielleicht ein bisschen
Stark
übertrieben in der
pariert.
dritten Liga, aber extrem stark pariert hatte, genau. Das da hätte es auch wieder abwärts gehen können. Da können wir uns wirklich bei ihm bedanken,
Stimmt.
dass er uns da im Spiel gehalten hat mit wirklich super Reflexen. Also was der Junge auf der Linie kann. Ich meine, ich bin noch nicht, ehrlich gesagt, noch nicht vollends überzeugt von seinen fußballerischen Fähigkeiten, aber ich glaube, das ist auch was man tatsächlich lernt, was nicht, ich sag mal, gottgegebenes Talent ist, sondern ich glaube, fußballerisch oder Strafraumbeherrschung kann man eher lernen, sag ich mal, als die Reflexe und das, was er auf der Linie zeigt.
Ja.
Deswegen, also ich gucke jeden Tag quasi, was Gladbach macht und hoffe, dass sie nochmal mit Sommer verlängern, dass Kersten vielleicht noch ein Jahr, ja, weil tatsächlich, ich glaube, es würde ihm auch gut tun, wenn er vielleicht noch ein Jahr bei uns bleiben würde und sich vielleicht dann als zweiter Mann bei Gladbach wirklich in die Sommernachfolge reinwachsen könnte. Ich glaube, das wäre vielleicht für ihn auch der richtige Schritt. Deswegen, ja. Auf jeden Fall
Mathis
super.
Hasmann
Also,
gefällt das nicht.
das ist richtig, das ist richtig. Aber das hatten wir am Anfang schon gesagt.
Ja, ist schon richtig.
Es ist jetzt eh
Leistungsprinzip,
eine
alles gut.
schwierige Situation für Hasi. So leid mir das tut.
Ja, nee, ist alles in Ordnung. Ist ja Leistungsprinzip. Ich bin froh, dass wir Kjærsgaard haben, dass er das Tor hütet, dass er ja das wirklich sehr, sehr stark gemacht hat, dieses Ding. Aber da fragt man sich auch wieder, wie lange Bälle hat Halle ja wirklich sehr gut drauf gehabt in dem Spiel. Die waren auch wirklich immer gefährlich, gerade bei einem 1:0 für den Gastgeber oder für das Team, was zu Hause spielt, was gerne kontert, was dann 1:0 führt. Ist ja logisch, wenn der Gegner etwas mehr aufmacht, dann kannst du da ja wirklich von, ja, deine Stärken ausspielen. Deswegen ja wahrscheinlich auch dieses sehr tiefe Stehen, dass man gerade das verhindern wollte, dass Halle mit ihren Stärken dann ja das Spiel an sich reißt. Trotzdem in der Phase, ich weiß jetzt nicht, ob wir da schon aufgemacht haben so richtig, aber zwei lange Bälle, die eine, der sehr, sehr stark nach Abseits aussah, aber nicht aufklärbar scheinbar, wie ob es jetzt wirklich Abseits war, aber wahrscheinlich einfach nicht. Muss auch
War ein
sagen, dass
bisschen
man sich da
mysteriös,
wirklich
weil
büpiert hat.
die Kameraperspektive, die unser Abseits-Tor gezeigt hat,
Ja.
hätte dem, glaube ich, Aufschluss geben können eigentlich oder können
Ja,
sollen.
eigentlich schon,
Aber
ne?
gut.
Ja.
Aber das tatsächlich auch das, was mir noch ein bisschen Sorgen gemacht hat, weil ich fand eigentlich, wir haben zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgemacht und dass wir dann trotz quasi Dreierkette vor der Abwehr, dass wir trotzdem und halt nicht hohem Anlaufen, dass wir so leicht überspielt werden konnten, das war
Ja.
tatsächlich ein bisschen beunruhigenswert. Aber gut, ich weiß nicht, vielleicht war es ein Wachrüttler nochmal, zumindest nach diesen beiden Szenen haben wir angefangen, ja, auch, wie du schon sagst, da haben wir dann versucht aufzumachen und da haben wir dann richtig
Guten Fußball
auf den
gespielt.
Ausgleich gespielt. Genau, da haben wir dann
Ja.
gesagt, so, okay, jetzt, Halle hatte seine Momente, jetzt müssen wir unsere erzwingen und haben angefangen, Gas zu geben. Und das
Ich
auch
fand's ja, ich.
mit
Ja,
Macht.
sag du erst, ja. Ja.
Ja, mit
Ja,
Macht
genau.
haben
Ich
wir
fand's ja
das gespielt.
schon
Also,
irritierend. Jetzt bin ich dir schon wieder ins Wort gefallen.
ja, ich wollte da nur noch sagen, dass wahrscheinlich, was du jetzt auch sagen wolltest, dass Halle auch beeindruckend oder beunruhigend früh angefangen hat, wirklich jede Chance zu nutzen, auf dem Boden liegen zu bleiben, was schon, ja, ich sag mal, sehr, sehr schwierig war.
Ja,
Meine,
das war wirklich
das ist
sehr
wahrscheinlich, weil
schwer
klar, weil
anzusehen.
uns läuft die Zeit weg, dann nervt das noch mal mehr, völlig nachvollziehbar, aber das war schon richtig nervig. Wirklich, jede Aktion bleibt da in Hallenser liegen. Und auch paradox war ja, es hat ja, einmal ist er ja wirklich liegen geblieben und da haben sich die Fans dann beschwert, dass wir weitergespielt haben. Und da muss ich auch sagen, also wenn sich eine Mannschaft, das hatten wir im Spiel auch schon besprochen, wenn sich eine Mannschaft nicht beschweren kann, dass man weiterspielt, dann ist es Halle. Und halt jeder. Aber da, ich weiß nicht, das haben sie sich selber kaputt gemacht, dass wir da nicht den Ball ins Ausspielen oder ins Ausspielen hätte man natürlich gekonnt, aber ich meine, die haben uns ganz klar gesagt oder gezeigt im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel, Foul ist, wenn der Schiri pfeift und dann haben wir das halt jetzt so gelebt, wie es
Genau.
uns gezeigt wurde.
Ja, also um das nochmal, falls sich jemand nicht erinnert, 2:1 Sieg, 2:1 Sieg von uns zu Hause in unserer Abstiegssaison gegen Halle. Terence Boyd hat den sterbenden Schwan gemacht und laut wirklich, also war ja ein Geisterspiel, laut geschrien, wo man wirklich dachte, oh, er hat wirklich was. Und Jibi hat angezeigt, lasst mich bitte den Ball oder lassen Sie bitte aufhören zu spielen.
Ja,
Er
der
hat den
stirbt
Ball
da
aber nicht
gerade.
konsequent aus. Genau. Er hat den Ball aber nicht konsequent jetzt ausgeschlagen, sondern ja, irgendwie einem Hallenser vor die Füße und der hat dann weitergespielt und das Tor gemacht. Von daher, klar, dass man da so eine Situation denkt, uns ist die Scheiße passiert, das machen wir dann nicht nochmal sozusagen und dann können wir ja auch das Gleiche machen wie Halle. Ja, Jena, brauchen wir gar nicht drüber reden, sind ja Gott sei Dank vom Profifußball verschwunden erstmal. Nee, so fies ist ja nicht. Sören Eismann ist aber Gott sei Dank vom Profifußball verschwunden, hat, glaube ich, auch seine Karriere beendet, Gott sei Dank. Aber ja, da war das auch Granatowski dann in dem Fall. Ja, da war es ja, glaube ich, noch dreckiger, wo Sören Eismann ihm den Ball quasi vom Fuß genommen hat. Aber ja, wir haben 2 Gegentore dadurch gekriegt. Dann logisch, dass wir dann auf dieses Zeitspiel, ja, dass wir das dann, ja, ausnutzen ist das falsche Wort, dass wir dann halt weiterspielen. Und es war ja auch nichts. Also wenn man ganz ehrlich ist, derjenige, der weitergespielt hat, war, glaube ich, auch Balle. Und Balle hat ja dann einfach im Zweikampf fallen. Wenn man sich das einfach nochmal ansieht, wie wenig Körperkontakt da, wie du vorhin schon richtig sagst, wie wenig Körperkontakt einfach immer dafür nötig war, dass da minutenlang Hallenser auf dem Platz liegen, war das schon sehr, sehr schwer anzusehen. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass das von unserer Seite, obwohl ich doch, ich würde es ehrlich gesagt ausschließen, dass wir das so extrem machen, weil so krasses Zeitspiel, Zeitspiel gehört da zum Fußball dazu, das ist ja leider so, aber so extrem krasses Zeitspiel, das muss ich sagen, das habe ich auch in der dritten Liga so, kann ich mich nicht daran erinnern, das noch gesehen zu haben. Diese Saison definitiv nicht. Also das war schon wirklich krass. Was ich noch sagen wollte, wir fallen uns immer so ein bisschen gegenseitig ins Wort. Das liegt daran an dem Internet, an dem Delay im Stream sozusagen. Da kann das halt mal passieren. Das ist leider nicht wegzukriegen, aber ja.
Eine Sache, eine besonders lange Leitung sagen wollte, heute leider.
Ja, genau. Es liegt ja am Internet, dass das der Stream schon unterbrochen war. Dann kommt das auch noch dazu. Ja, was ich sagen wollte, Halle hatte diese ganz kurze Druckphase mit diesen beiden Toren. Das waren 5 Minuten, würde ich sagen. Danach war Meppen eigentlich schon klar besser. Deswegen wundert mich, dass im Interview hinterher gesagt wurde von Pourier auch, dass Halle eigentlich mehr vom Spiel hat. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, ob er die erste Halbzeit meint, weil da hatten die auf jeden Fall deutlich mehr Ballbesitz als wir.
Er hat tatsächlich wenig. Sich auf die erste Halbzeit bezogen. Ich meine zumindest, dass er das sogar explizit gesagt hat.
Okay, ja, während des Redens ist mir dann ich wollte da drauf ein und dann ist mir während des Redens die Idee gekommen, vielleicht meinte er auch die erste Halbzeit, ja. Weil zweite Halbzeit waren wir aber eigentlich wirklich insgesamt besser.
Ich fand es ehrlich gesagt aber auch da nicht. Also ich fand es insgesamt ein bemerkenswertes Interview, ehrlich gesagt, weil ich fand es auch in der ersten Halbzeit nicht so. Aber gut.
Hätte ich jetzt auch nicht gesagt, ja. Aber gut, das kann sein.
Das Einzige, was man, wo man natürlich dem zugutehalten muss, ich meine, klar, wenn du den Ausgleich in der, ich sag mal, 10 Minuten vor Ende machst, dass es dann immer auch ein bisschen glücklich ist, ist ja auch logisch. Vielleicht hat das noch ein bisschen nachgewirkt im Interview, dass er das.
Kann auch sein. Halt, und ich glaube, wahrscheinlich nimmst du das im Spiel auch anders wahr, wenn der Gegner relativ viel Ballbesitz hat, nimmst du vielleicht das auch nicht so wahr, wenn du dann in den Momenten dann besser bist, wenn jetzt auf die erste Halbzeit bezogen, nimmst das vielleicht dann nicht so gut wahr, wenn du jetzt erstmal, du hast von den 45 Minuten, 30 Minuten oder 35 Minuten deutlich weniger den Ball, nimmst du dann vielleicht die anderen 10, 15 Minuten auch nicht so ganz wahr, wenn dann da halt jetzt wirklich keine krassen Torchancen herausgefallen sind. Vielleicht deswegen irgendwie. Gut, ja, aber kommen wir dann zu der Szene nach den beiden Toren, Torchancen. Da hatten wir nämlich auch wirklich sehr, sehr gute Standards auch mal wieder. Also ich bin ja jemand, der immer Standards kritisiert von uns. Ich würde auch sagen, zu Recht. Aber gut, da kann ja jeder dann sagen, wie er es findet. Aber da auch nach Ecken, da hatten wir wirklich auch gute Chancen. Puttkammer zum Beispiel, der auf der Linie oder einen Kopfball setzt, der dann auf der Linie gerettet wurde. Abifar, da hatte relativ gute Chancen. Wurde dann direkt danach ausgefedelt. Genau, das kommt auch noch. Genau, Fedel hatte dann quasi ins freie Tor köpfen wollen, aber wurde dann auch gerettet von Emma Lenzer. Das sind alles so Sachen, ja, wo du denkst, da muss ja jetzt auch ein Tor fallen. Und deswegen würde ich auch sagen, dass dieses 1:1 im Endeffekt dann verdient war, ja, aber wir hatten dann doch die deutlich bessere Chance, weil von Halle auch immer mehr und mehr weniger kam, also das Zeitspiel natürlich.
Ja, wie gesagt, deswegen, Halle hatte diese 2 Riesenchancen. Wenn sie da ein Tor machen, dann ist das Spiel wahrscheinlich wieder durch. Gut, da sie es nicht gemacht haben, haben wir uns da den Punkt auf jeden Fall verdient. Und ich meine, Halle war dann auch glaube ich, gemerkt, dass eher wir am Drücker waren und hat dann auch am Ende weiter versucht, die Uhr halt runterzuspielen. Also sie waren da mit dem Punkt am Ende, auch wenn sie vielleicht damit nicht zufrieden waren, gut bedient und haben den dann, muss man auch sagen, mitgenommen. Ich meine, weil ich glaube, wenn noch ein Tor gefallen wäre, wären das ganz klar wir gewesen, weil wir haben, wir hatten das Momentum auf unserer Seite. Gut, ich meine, man muss auch sagen, das ist auch ein bisschen, das Spiel ist in dem Sinne ein bisschen gekippt, quasi mit unseren Auswechslungen, mit speziell Hämlein und vielleicht auch mit Manske, der noch mal ein bisschen Räume geschaffen hat für Poirier. Aber gerade genau.
Hämlein 63. Minute war das, ja.
Genau, gerade Hämlein hat durch seine präzisen, das sind ja nicht mal Halbfeldflanken gewesen, das sind ja eher Mittelfeldflanken, falls es den Begriff gibt. weil zumindest, wenn wir jetzt schon mal zum Tor eben springen, der Ball, er hat ja gerade erst die Mittellinie quasi überschritten gehabt und hat dann den Ball quasi in den Lauf von Poirier geflankt. Der dann quasi den Kopf reinhält und ja, dem Holländer keine Chance lässt. Und das war nicht die erste Szene. Also Hämlein hat das in dem Spiel erkannt, dass man damit die Holländer richtig ärgern kann mit diesen tiefen Flanken oder mit diesen frühen Flanken, sagen wir mal.
Mhm. Ja, also ich würde schon sagen, das ist eine klare Halbfeldflanke, die er da gemacht hat, weil das war schon etwas weiter in der gegnerischen Hälfte. Aber ja, was wirklich, wirklich klar erkennbar war, dass zum Beispiel ein Samuel Abifade, der ist meistens immer relativ nah zur Grundlinie gegangen und hat den Ball da versucht, flach reinzuspielen. Mal, ja, oder von mir aus auch etwas weiter aus dem Lauf, dann das flach in den Fünfer rein sozusagen, aber manchmal auch von der Grundlinie dann den Pass vielleicht so ein bisschen in den Rücken der Abwehr. Kleinsorge, ist, glaube ich, auch nicht so der Flankenkönig. Den Einzigen, den wir logischerweise haben, ist Balle. Bei Kleinsorge weiß ich aber auch noch nicht hundertprozentig. Da ist jetzt auch meistens eher flache Bälle in den 16er reingekommen. Hämlein war dann wirklich jemand, der diese Flanken mitgebracht hat ins Spiel, die vorher absolut gefehlt haben. Und da hast du vollkommen recht, da fand ich das auch, dass er mit seiner Präsenz dann und mit seinem Können in dem Fall, diese Flanken zu schlagen aus dem Halbfeld, den Sieg auf jeden Fall mitgebracht haben. Er ist ja eingewechselt worden in der 63. Minute. Das war der erste oder der Dreifachwechsel. Manske, Feigenspahn und er kamen rein für Balle, Abifade und Kleinsorge. Balle ausgewechselt, war schon sehr interessant. Da haben wir aber auch das System umgestellt auf Dreierkette. Auch etwas, was ich so nicht vermutet hätte. Hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, dann geht Hämlein etwas mehr in die Defensive rein, wenn du quasi noch einen anderen oder bei Manske war ich mir während des Spiels gar nicht so sicher, wo er sich einordnen. Ich glaube, er war sich selber auch nicht sicher, bis halt Ose reingekommen ist. Das war in der 78. Minute. Bei Manske habe ich öfter mal gesehen, also ganz selten im Strafraum, meistens immer so, ja, auf rechts, dann mal mehr im Zentrum, manchmal auch wirklich so etwas defensiver. Da wusste ich gar nicht jetzt so, was ist der Plan mit ihm, mit Johannes Manske.
Für mich sah der Plan von Manske aus, Räume schaffen für Poirier oder Poirier in dem Sinne entlassen, vielleicht im Wechselspiel halt nicht eher rein für Poirier, aber beide für sich so ein bisschen, dass halt ein bisschen Unruhe in den Strafraum bringen.
Okay, ja. Ja, wobei, ja, Strafraum weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil dafür war er mir ehrlich gesagt zu selten dort. Ja, oder
sagen wir in die offensive Zone, sagen wir mal.
Vielleicht ja, nicht im Strafraum. Er sollte wieder für Stress sorgen, dieses Wort.
Genau, wir haben ja trotzdem wenig Präsenz im Strafraum gehabt, außer halt, dass wir tatsächlich, fand ich, viele gute Standards hatten. Die richtigen Chancen kamen dann ja, ich weiß nicht, ob's die Spielintelligenz von Locke war, der halt gesehen hat, das ist das Mittel, um die Hallenseite zu schlagen, oder dass er einfach gesagt hat, komm, auf die Grundlinie durchgehen, funktioniert nicht, ich probiere was anderes. Wie auch immer, er hat halt den Schlüssel zu, ja, oder den Dosenöffner für die Hallenser Abwehr gefunden.
Ja. Kommen wir nochmal eben zu dieser Umstellung auf die Dreierkette. Hämlein war ja doch deutlich offensiver. Wir haben dann Blacher zurückgezogen in die Innenverteidigung und auf Außen haben wir dann versucht, mit Fädel und Putti dann das Spiel anzutreiben. Also da wir da auch noch eine gute Phase hatten, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht. Ich meine, man hat aber relativ schnell ja wieder korrigiert in dem Sinne, indem man Ose gebracht hat, hat Pepic rausgenommen. Und dann hat man eher auf einen 4-4-2 umgestellt. Also hat wieder ein anderes System gefahren in dem Fall. Osei auf rechts genommen, hat Fedel und Putti dann wieder zurückgenommen. Und ja, halt mit zwei Stürmern. Auch Manske hat sich dann deutlich mehr in der Offensive eingefügt.
Wobei Osei auch, ich sag mal, ein ganz besonderer Defensivmann ist, weil er auch, was Spieleröffnung angeht, einen richtig, richtig starken Fuß hat. Also ich finde, er, wenn er am Ball ist und quasi den Angriff einleitet den Spielaufbau einleitet, dann hat man immer das Gefühl, oh, jetzt kommt Schwung, sagen wir mal, in einen Angriff. Und Das finde ich, das fand ich bei ihm auch wieder. Ich würde mir so wünschen für ihn, dass er verletzungsfrei jetzt endlich mal bleibt. Gut, ich meine jetzt, da kommen wir später noch zu, jetzt haben wir auch noch, haben wir Kraulich verpflichtet, aber Osei wäre auf jeden Fall auch eine Waffe, wenn er 30 Spiele machen könnte.
Ja, Osei sehe ich jetzt fast schon eher als Konkurrenzkampf mit Balle, weil in der Verteidigung haben wir einfach auch noch zu viele jetzt, also Kraulich sehe ich dann jetzt fast schon als gesetzt an, ohne ihn einmal gesehen zu haben im Training, logischerweise. Aber ich denke mal schon, dass man ihn mit der Intention Startelf eingekauft hat oder verpflichtet hat. Aber ja, muss man mal abwarten, wie sich das zeigt.
Ja, lass uns erstmal das.
Ob er auch schon eine Option ist,
weil dann können wir nochmal über die Neuverpflichtung und die möglichen Aufstellungen sprechen.
Ja, kurz vor dem 1:1 kam dann auch noch Pio rein für Kuiper, sah auch noch erwähnt. Kein Wechsel, der sich jetzt, glaube ich, in der Formation irgendwie umgeändert hat. Ja, du wolltest gerade was sagen.
Alles gut. Das war ja auch noch vor dem Tor. Da war es ja noch auf jetzt alles oder nichts, glaube ich, dass man sagte, komm, jetzt noch einen offensiven.
Genau. Aber ich glaube halt so, dass das Kolper war ja auch schon sehr offensiv im Spiel. Ich schätze mal, das hat jetzt so eigentlich nichts geändert. Pio, nur noch einfach mal frische Kraft. Einen Offensivmann gebracht.
Ja, genau.
Freut mich übrigens auch beim 1:1,
wenn es nur das Zeichen ist, oh, ich bringe jetzt auch noch einen Offensiven. Das nochmal für den Kopf, für die ganzen 11 Leute oder 10 Leute auf dem Platz. Jetzt noch mal so ein kleiner Schub, noch ein Offensiver. Ja. Wir wollen es wirklich.
Ja, genau. Und hat sich ausgezeichnet. Gut, Pio hatte jetzt an dem Tor, glaube ich, keine Beteiligung so richtig dran. Aber Osei hat mich gefreut, dass er Hämlein immerhin angespielt hat. Und auf rechts hat er mir ehrlich gesagt auch gut gefallen. Er hatte, glaube ich, auch direkt nach seiner Einwechslung eine gute Aktion. Deswegen kann ich das nur unterstützen, was du gesagt hast, dass er verletzungsfrei bleiben soll. Und dann könnte er auch noch, trotz der hohen Qualität, die wir jetzt in der Abwehr haben, könnte er dann trotzdem auch noch eine Option sein. Ja, aber ich glaube, nach dem 1:1 ging auch insgesamt nicht mehr viel. Ich glaube dann, je länger das Spiel ging, es war die 82. Minute, wo das 1:1 kam, dann waren noch ungefähr 10 Minuten zu spielen mit Nachspielzeit. Ja, ich sag mal, beide haben dann sich mit dem Punkt abgefunden sozusagen. Ich glaube, nach Standards hatten wir noch einige Aktionen, aber richtig viel, wie gesagt, ging auch nicht mehr. Und dann muss man sich mit dem Punkt zufrieden geben. Und in Halle können wir dann mit dem Punkt auf jeden Fall auch zufrieden sein.
Ja, am Ende, ich meine, das ist ein Punkt auswärts beim, und so ehrlich muss man ja auch sein, zumindest vor der Verpflichtung und auch wenn Pourier da mehr will, ist es erstmal ein direkter Konkurrent. Und da muss man auswärts mit dem Punkt und im Rückstand aufgeholt, kann man und muss man zufrieden sein. Auch nach dem Spielverlauf finde ich das
legitim. Ja, würde ich auch sagen. Jo, ist das Spiel zu. Wir sind Platz 10 waren wir zu dem Zeitpunkt. Jetzt sind wir Platz 11 durch den Sieg von Dynamo Dresden. Haben die uns überholt. Das ist auch ein bisschen wild, wenn man das so sagt. Gut, die Tabelle ist Dresden noch nicht so.
Am 6. Spieltag hätte jeder genommen vor der Saison.
Ja, und 8 Punkte ist immer noch der zweitbeste Saisonstart nach letztem Jahr. Da hatten wir 10 Punkte. Aber jetzt haben wir ein besseres Torverhältnis. Vor Osna, vor Oldenburg. 4 Punkte vor dem Abstiegsplatz. Das sind alles so Sachen, da kann man sich, ja, kann man sagen, ja, das ist in Ordnung. Vor zwei oder, naja, nee, stimmt, der eine Absteiger uns ja überholt, aber vor einem Absteiger mit Aue, die ja auch größere Probleme haben. Nee, da ist das auf jeden Fall schon sehr, sehr gut, würde ich auch sagen. Ich bin da auch jetzt überhaupt nicht, mit dem Saisonstart unzufrieden, sozusagen. Nur mit dem Pokal aus, mit dem bin ich unzufrieden. Aber gut, ja. das Thema hatten wir ja schon.
Wird nie wieder angesprochen.
Genau, und das wird jetzt bisher in jedem Podcast angesprochen.
Ja, dann lassen wir jetzt noch
aber mal. Aber dann kommen wir zur Krauli-Verpflichtung.
Genau.
Eine Verpflichtung, die ist, ich sag mal, wenn man jetzt in Anführungsstrichen nur den Klassenerhalt anstrebt, würde ich jetzt einfach mal so sagen, trotz noch schon 11 Gegentoren, aber die ist, wenn man jetzt nur den Klassenerhalt anstrebt, wie gesagt, nicht gebraucht hätte.
Nee, das sehe ich auch so. Also ich finde, gerade Fädel hat einen riesen Schritt gemacht dieses Jahr. Eigentlich würde ich sagen, man war defensiv passabel aufgestellt. Also jetzt nicht für höchste Ambitionen, das ist vollkommen klar, aber doch, man hatte eine konkurrenzfähige Defensive. Das steht außer Frage.
Und eine, die sich auch immer mehr stabilisiert hat im Laufe der Spiele. Also wenn man jetzt, ich sag mal, ja, wir hatten zwar auch in diesem Spiel Probleme, aber ich würde sagen, Duisburg und Halle trotz 4 Gegentore in den beiden Spielen war schon ein Schritt nach vorne, weil aus dem Spiel heraus hat man wirklich wenig zugelassen. Man hat 2 Riesenchancen zugelassen, die Kerskin pariert hat. Das sind halt aber auch so Sachen, die kommen im Spiel vor. Aber sonst hat man das eigentlich ganz gut wegverteidigt. Gegen Duisburg hat man auch ganz gut gestanden und hat zwar 3 Gegentore gekriegt, aber die Entstehung ist ja jetzt jedem bekannt. Und von daher.
Ja, finde ich auch. Gerade also Putti und Fädel, das Zusammenspiel scheint immer besser zu funktionieren. Vielleicht haben sie jetzt auch noch mal in Absprachen gefeilt. nee, also ich war auch in gewisser Weise gut. Das Gerücht gab es ja schon seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen sogar schon, also seit einiger Zeit im Fanforum.
Ja, Kraulich war gefühlt der erste Neuzugang, der noch nicht fix war. Also Kraulich hatte man schon, glaube ich, letzte Saison schon gehört, dass da wohl Gespräche geführt wurden nach dem Abstieg von Würzburger Kickers. Ja, gut, dann gab es halt die Gerüchte, dass der Mann zu viel Geld gefordert hat. Aber vielleicht ist man dann auch, also ist ja legitim. Und jetzt kurz vor Vertrags- oder vor Schließung des Transferfensters hat er sich dann vielleicht doch gedacht, okay, komm, Meppen, so schlecht ist das Angebot nicht. Was ein bisschen dagegen spricht, ist halt ein 2-Jahres-Vertrag. Dann würde ich ja schon denken, dass er sich hier zeigen will und für Höheres empfehlen will. Oder mit dem SV Meppen Höheres erreichen will.
Ich glaube in mehrererlei Hinsicht. Ich meine, er ist immer noch jung. Er hat gesehen, jetzt schon das zweite Mal, dass wir Zweitliga-Verteidiger quasi hervorgebracht haben.
Ja.
Es sprach ja auch so ein bisschen, dass man sich lange mit ihm beschäftigt hat. Hat er ja im Interview auch angedeutet, dass man sich lange um ihn bemüht hat. Andererseits, ich meine, kommt es auch trotzdem nicht aus dem Nichts. Weil ich meine, muss man ja auch ganz, ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt 1:1 unsere Verteidiger ersetzt, wenn ich das richtig sehe. Wir haben Jebi mit Risch, Mazak und Hinnenkamp. Ja. Jetzt Bünning mit Kraulich, quasi 1:1 jetzt ja, von der Qualität her, ohne jetzt Kraulich schon genau einschätzen zu können, aber so vom Potenzial her oder vom Standing her, sage ich jetzt mal. Von daher finde ich, also nachvollziehbar der Transfer, aber trotzdem, genau, weil wir jetzt schon die ersten Spiele gesehen haben, dass es zumindest jetzt immer besser wurde, wie du schon sagst, eigentlich nichts, was jetzt absolut einem unter den Nägeln hätte brennen müssen. Aber es freut mich trotzdem. Und gerade, wie du schon sagst, die 2 Jahre sind auf jeden Fall, finde ich, ein Zeichen, dass man dass man was aufbauen will wieder defensiv.
Ja, genau, weil das ist jetzt natürlich die Frage. Mit dem Thema Klassenerhalt kriegst du wahrscheinlich, gerade wenn man jetzt auch auf die nächste Saison guckt, also ich glaube, diese Saison durch die Verpflichtung, ich habe es glaube ich auf Twitter geschrieben, ja, auf Twitter habe ich es geschrieben, würde ich sagen, alles unter Platz 9 wäre schon eine herbe Enttäuschung mit diesem Kader. Zwischen 6 und 8 sollte eigentlich so der Anspruch sein und alles über Platz 6 wäre zwar eine große Überraschung, aber ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig, ja, also wäre denn jetzt nicht die allergrößte Überraschung im deutschen Fußball, weil wir haben uns jetzt wirklich sehr, sehr gut verstärkt. Auch eine Sache, die Tobi und ich ja auch immer wieder kritisiert haben, dass da, oder am Anfang der Saison, dass man dann halt, ja, also dass man dann auch im Sport, sportliche Leitung vielleicht ein bisschen nachbessern muss, was so Kaderplanung und so angeht. Aber eigentlich kann man jetzt diese Kritik fast schon wieder wegwischen, weil man hat jetzt viele junge Spieler aus
Nein.
der Regionalliga geholt. Was?
Nein, man muss die Kritik eigentlich wegwischen. Weil man muss einfach mal sehen, wir haben uns mit einem super Torwart verstärkt. Wir haben mit einem gestandenen Jungen also mit Kraulich jetzt noch einen gestandenen jungen Abwehrmann hinzugeholt. Wir haben ehemaligen Torschützenkönig geholt und mit Pepic noch, ich sag mal, auch ein richtig, richtig starken defensiven Mittelfeld oder zentralen Mittelfeldspieler. Dazu hat man mit Blacher und Kuiper halt vorher schon eine super defensive Achse gehabt. Und ich meine, mit Risch und Dombrovka hat man vielleicht auch eins der, ich sag mal, der stärksten, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man hat eine Außenverteidiger Paarung, die man nicht so oft sieht, sage ich jetzt mal. Dazu mit Balle auf der anderen Außen auch einen auf gehobenem Niveau. Und ja, auf den Außen sind wir auch richtig stark. Also wir haben, wie du schon sagst, ich sehe auf jeder Position eigentlich, würde ich sagen, sind wir sehr, sehr stark. Dazu haben wir jetzt auch oder haben wir auch einen Trainer, der, ich sag mal, im oberen Mittelfeld mitspielt. Deswegen sehe ich das eigentlich auch so. Also dieses Jahr kann man vielleicht noch sagen, muss sich das alles noch ein bisschen finden. Aber gerade die Kraulich-Verpflichtung für 2 Jahre hoffentlich spricht dazu, dass man vielleicht wirklich nächstes Jahr mal die Ambition hat und sagt, komm, vielleicht geht ja mehr.
Richtig. Ja, ich wollte das, was du
Klar
gesagt hast,
muss man
dem wollte ich
dazu.
eigentlich nur zustimmen. So, Cut, die zweite oder dritte Aufnahme in diesem Fall sozusagen. Technische Probleme wollen diesen Podcast in die Knie zwingen, aber er schafft es nicht. Wir sind immer dabei, immer noch dabei. Ein zweiter Internetnotfall hat uns unterbrochen. Nicht uns in diesem Fall, sondern Lutz dich und
Nicht.
du kannst anschließen.
Genau, ich wollte eigentlich nur, um das Plädoyer nochmal zu beenden, ich wollte nur sagen, wenn die ganzen Neuverpflichtungen, die, wie gesagt, ich sehr, sehr hochklassig finde, wenn die jetzt auch die bestehenden Verträge vielleicht davon überzeugen können, dass wir nächstes Jahr vielleicht mal mehr wollen als nur in Anführungszeichen den Nichtabstieg, vielleicht zumindest auf dem Papier oder vom Anspruch her, ja, wenn dadurch vielleicht ein Poirier noch ein Jahr dranhängt und sagt, boah, das Projekt, also mir gefällt es in Meppen, ich möchte es vielleicht probieren, mit Meppen mehr zu erreichen. Gut, ich sage jetzt mal, dass Tanko bleibt, würde ich schon von ausgehen. Ich meine, aber ja, dass wir vielleicht, wenn wir diese Mannschaft ein Jahr, ich sag mal, nach einem Jahr einspielen, wenn wir die komplett zusammenhalten, ich glaube, da geht was.
Würde ich auch sagen. Was ich aber ich hatte ja gesagt, Kritik am Anfang an Heiner Beckmann und so weiter, hat er auf jeden Fall widerlegt. Kritik ist natürlich immer in dem Sinne angebracht. Es lief jetzt sehr, sehr lange Zeit halt nicht gut. Wenn man die Hinrunde ausschließt, dann gab es halt immer wieder Streitereien, auch mit Trainer, Frings, Schmidt und so weiter. Aber ja, am Anfang der Saison hat man sich dann auch ein bisschen gefragt, diese ganzen Regionalligaspieler. Muss man aber auch sagen, man hat jetzt wirklich in einen verjüngten Kader investiert. Das hat natürlich immer Risiko, ne? Aber viele Neuverpflichtungen haben einfach wunderbar eingeschlagen. Abifade, Pourier haben funktioniert und so weiter. Kerskin natürlich, Risch macht auch einen super Eindruck. Dann hast du natürlich immer wieder Spieler, wo du dann ja nicht hundertprozentig weißt, können die in der dritten Liga schon performen. David Vogt, Paul Manske sind da, oder Johannes Manske auch, sind da immer so dann, die spielen jetzt nicht, sind ab und zu auch mal nicht im Kader und so. Da denkt man sich auch, warum hat man die denn verpflichtet und so weiter. Aber ist natürlich immer ein Risikospiel. Du kannst halt nicht einfach sagen, ich verpflichte einen Test Roth. Von dem weiß ich halt, der funktioniert auch in der dritten Liga. Kann man jetzt natürlich diskutieren, ob er es jetzt wirklich so krass tut im Moment jetzt bei Ingolstadt. Aber von daher Kritik, ja, aber er hat einfach, also ich bin auch sehr zufrieden aktuell mit dem Kader. Und deswegen, was du auch sagst, ist auch richtig. Jetzt hast du mit Tobias Kraulich jemanden verpflichtet, der dir eigentlich in dieser Saison oder die Qualitäten dieser Saison nochmal so weit anhebt, dass halt das nur das Ziel Klassenhalt. Klar, es kann natürlich auch sein, zum Beispiel guckt man sich Rot-Weiß Essen an, die sind aktuell Tabellenletzter, die verpflichten auch eigentlich, also die haben einen Kader, der nicht Klassen oder unbedingt nur Klassenhalt spricht, die investieren jetzt natürlich immer mehr, allerdings ist da jetzt logischerweise das Thema nur Klassenerhalt, aber unser Kader war vorher Klassenhalt tauglich und jetzt ja, investiert man vielleicht schon diese Saison in eine kleine Überraschung und halt in die nächste Saison, dass dann, wenn du sagst, okay, genau, man muss ja auch, man muss Ziele intern besprechen, das muss ja dann nicht nach außen, das ist ja in Mappen auch immer so eine gute Sache, dass dann interner meistens auch immer intern bleiben, wobei bei Spielerverpflichtungen und so weiter, da geht das dann doch irgendwie dann mal nach außen, aber ich glaube, so Saisonziele und so weiter, da wird dann intern, glaube ich, ja, jetzt was kommunizieren können, was da nicht nach außen geht, dass du halt Leute davon überzeugst. Luka Tankulic Vertrag läuft aus. Ole Kuiper, Mirnes Pepic, Morgan Fassbender, David Blacher und so. Das sind halt alles so, ne, auch Marvin Pourier. Das sind alles so Spieler, die du jetzt von einem neuen Vertrag überzeugen musst, wie du es ja auch schon sagtest. Und wenn du die sagst, ja, wir wollen nächste Saison, wenn wir nicht absteigen, ist das schon okay. Ein Marvin Pourier wirst du dadurch jetzt nicht, ja, für einen neuen Ein- oder Zwei-Jahres-Vertrag überzeugen können. Er zeigt jetzt gerade hier, dass das funktioniert im Meppen. Deswegen mit einem Ein-Jahres-Vertrag kann man dann erstmal sagen, ja, wenn es nicht funktioniert, muss er dann wieder gehen. Für beide Seiten natürlich auch in Ordnung, genau wie bei einem Minus Pepic. Da sind halt so Verpflichtungen, die kamen ja dann doch eher, ja, aus dem Not heraus sozusagen, weil halt ein anderer Spieler entweder gegangen ist oder verletzt war. Aber die fügen sich super ins Team ein. Und das könnte jetzt halt die nächsten Jahr oder das nächste, also 2023, über 2023 hinaus, sagen wir es lieber so, kann das halt natürlich noch funktionieren. Genauso wie bei, ja, ein Ole Körper hat bewiesen, dass es hier funktioniert, David Blacher. Gerade auch da ja Blacher und Tankulic ein Pourier davon überzeugt haben, auch nach Meppen zu gehen, könnte das natürlich dann sein, wenn dieser Block, in Anführungsstrichen, von dem Projekt, dem neuen Projekt Meppen so sehr überzeugt ist, dass das dann natürlich auch noch andere Leistungsträger mitzieht, sich dann zu sagen, ja, dritte Liga und Meppen und wer weiß, was da noch geht. Ja, das wären dann alles so Sachen, die gerade, weil ich habe mal geguckt, das sind fast 10 oder sind über 10 Verträge, die auslaufen nächstes Jahr. Gut, manche davon sind jetzt auch, ja, Jugendspieler dann sozusagen, so wie Leon Kuglat ist da noch drin, der da auch drin steht, da weiß man natürlich nicht, wie da die Vertragslaufzeit und so ist, aber Zeichen an das Umfeld und an die Mannschaft, in Meppen kann sich was aufbauen. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich das dann halt ja über 2023 hinaus ja, zeigen wird.
Genau, das ist ja das größte Zeichen an der Kraulich-Verpflichtung tatsächlich, finde ich, dass man ihm für 2 Jahre geholt hat und damit quasi ja nochmal ein Zeichen setzt, wie du auch schon sagtest, einen, ich sag mal, für diese Saison erstmal unnötigen Transfer oder sagen wir für die Ziele diese Saison unnötigen Transfer.
Für das Ziel Klassenhalt ein nicht notwendiger Transfer.
Genau. Und wenn man da, wie gesagt, ja, wenn man da zeigt, wir wollen. Ja, ich bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Aber was du auch noch meintest mit Regionalligaspielern, ich meine, man braucht halt, ich meine, wir können halt nicht den Kader aus 25 Drittligaspielern bestehen lassen. Dazu sind wir halt, um das nochmal zu sagen, nur der SV Meppen, das funktioniert halt nicht. Aber die Mischung muss halt passen. Und da finde ich, da hat Heiner Beckmann dieses Jahr halt wirklich einen grandiosen Job gemacht aus super Regionalligaspielern wie halt Abi Fade oder den Manskis, die guten Eindruck machen, dann auch ohne das despektierlich zu meinen Ergänzungsspielern, wie halt Masak einer ist oder Vogt einer zu sein scheint. Aber er hat halt auch in höhere Regale gegriffen und da, weiß nicht, die Mischung, wie sie jetzt zumindest zu sein scheint, macht mir auf jeden Fall sehr, sehr Mut. Und wie gesagt, da finde ich wirklich, dass alle, die ihn da diskreditiert haben, ja, vielleicht nochmal in sich gehen sollten und drüber nachdenken, was er am Ende, ich meine, am Ende kackt die Ente, was er am Ende uns für einen Kader hingestellt hat. Und das ist wirklich aller Ehren wert, auch wenn, ja, man da zwischenzeitlich oder letztes Jahr vielleicht unzufrieden sein konnte. Was er jetzt daraus gemacht hat, ist, wie gesagt, aller Ehren wert.
Ja, und man muss ja bei Regionalligaspielern dann auch sagen, ein Dennis Undaff kam ja auch aus der Regionalliga, ein Marco Kommender kam aus der Regionalliga, Abifade auch.
In der Regionalliga muss man halt auch das Glück haben, dass er funktioniert. Ich meine, du kannst Pech haben und du hast einen Topscorer, wo du denkst, ja, das muss ja funktionieren, es funktioniert halt nicht. Oder du hast halt einen, der in der zweiten Mannschaft von Braunschweig nicht zum Zuge kommt und der jetzt Premier League spielt. Ich meine, klar, da ist viel, viel Glück und richtiger Zeitpunkt. Dann muss er den richtigen Mitspieler haben, muss vielleicht auch das Spiel machen, wo er sich dann den Knoten freischießt. Da ist viel, viel Momentum drin. Aber
du machst ja dann augenscheinlich bei einem Lukas Masak auch nichts falsch, um jetzt ihn mal rauszunehmen oder von mir aus auch David Vogt. David Vogt, Halberstadt, Kapitän. Führungsfigur in der Regionalliga. Lukas Masak, Innenverteidiger, Stamm-Innenverteidiger bei Wacker Burghausen, die in der Regionalliga Bayern Dritter geworden sind. Ich glaube, Halberstadt, die sind aktuell, glaube ich, Tabellenletzter, waren, glaube ich, auch in der Regionalliga Nordost nur, in Anführungsstrichen, Mittelfeld. Allerdings guckst du dir die Spiele ja wahrscheinlich auch an und siehst halt so, ja, könnte halt in unser System passen. Gerade ein Lukas Masak, Linksfuß war Bünding auch, kopfballstark oder zumindest groß, könnte ihn ersetzen. Gut, hat sich dann in der Vorbereitung halt gezeigt, dass es dann halt eher noch nicht hundertprozentig klappt. Das sind ja Sachen, die können sich auch noch entwickeln.
Du holst ja auch nicht alle Spieler nur, dass sie jeden Spieler ersetzen können. Ich meine, manche Spieler, und ich glaube, das wissen die auch selber, sind halt Ergänzungsspieler. Die sind halt, weiß nicht, für die Bank oder wenn dann mal einer ausfällt, dass ein Lukas Masak, gehe ich ganz stark davon aus, nicht mit dem Gedanken den Vertrag unterschrieben hat, dass er jetzt seine 34 Spiele oder 38 Spiele macht. Da gehe ich ganz
stark davon aus. Nein, meinst du nicht? Krass. Also ich hätte schon gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe es auch gedacht, weil ich habe gedacht, du hast einen Lukas Masak verpflichtet, der Bünning ersetzt. Neben Bünning wird, keine Ahnung, ich hätte jetzt gedacht, Fädel spielen und Putti wird eher kürzer treten, sozusagen.
Ja, du, ich meine, klar, dass die Hoffnung von ihm da war, völlig klar. Aber dass das keine Gewissheit war, dass
du eine Liga höher
funktionierst, das ist halt das, was ich meinte. Ich meine, du kannst beim 36 oder wie viel Mannkader haben wir? 32 Mannkader, 28, wie auch immer.
28 haben wir, glaube ich.
Es können halt immer nur 11 Leute spielen. Mal 5 Euro ins Phrasenschwein. Und das weiß auch jeder von Anfang an. Und ich glaube, gerade wenn du eine Liga höher kommst, ich glaube auch Abifade wird das mit Sicherheit gehofft haben, aber dass der gedacht hätte, so, ich wechsle jetzt zum SV Meppen und ich mache jetzt jedes Spiel, Also, wie gesagt, da wird er vielleicht von geträumt haben, aber ich glaube nicht, dass das sein Anspruch oder Anspruch vielleicht schon, aber dass das seine Erwartung war oder seine
Ja,
Gewissheit
okay.
war.
Ja, da ist die Vorbereitung natürlich immer sehr ausschlaggebend. Da kannst du natürlich dann immer ja, sehen, okay, es funktioniert für mich im Team besser oder schlechter. Avifada hat ja, glaube ich, fast alle Spiele gemacht. Oder halt ja, gegen die großen Teams in Anführungsstrichen hat er dann auch immer die meisten Minuten gekriegt. Das ist ja immer so die Sache, spielt halt 90 Minuten gegen Schalke oder spielt 90 Minuten gegen Herzlake. Ist halt immer ausschlaggebender, wie du dich im Team einordnest. Aber was ich auch noch sagen wollte, wo du halt immer nur gucken kannst und dann hoffen, dass es funktioniert. Das ist nicht zwei Namen, die halt beide in der Regionalliga sehr gut getroffen haben. Das ist Dejan Bosic und das ist Sead Kuruk. Dejan
Ja,
Bosic hat bei
genau.
einem Spitzenregionalliga-Club quasi viele Tore gemacht, macht er jetzt aktuell auch wieder. Beim Chemnitzer FC, die dann in der Saison, glaube ich, Erster oder Zweiter waren. Dann war es Sead Kuruk, der und also Bosic jetzt bei Offenbach. Und das ist ja Kuruk, der bei Bergisch Gladbach, die abgestiegen sind, aber auch zweistellig getroffen hat. Da kannst du halt sagen, okay, jemand, der die Flanken kriegt, macht ein Tor, dann müssen wir ihn mit Flanken füttern, sozusagen. Haben wir nicht gemacht, hat auch nicht funktioniert in unserem Spiel bei Dejan Bosic, aber jemand wie Sead Kuruk, der halt bei einem Tabellenletzten zweistellig trifft, der wird ja wahrscheinlich nicht die Flanken kriegen, wie sie ein Dejan Bosic gekriegt hat. Das könnte ja für eine Mannschaft, die ja, fast abgestiegen ist in der Saison, auch sehr gut funktionieren. Aber hat es dann in dem Fall halt beides nicht. Und deswegen ist das halt immer so eine Art Glücksspiel. Deswegen will ich auch versuchen, mich dann in Zukunft bei solchen Dingen vielleicht ein bisschen zurückzuhalten, wenn man davon einfach keine Ahnung hat, wie das dann genau läuft mit dem Scouting und der sportlichen Leitung. Deswegen, ich bin jetzt auch sehr, sehr zufrieden, auch mit dem Trainer, was du vorhin angesprochen hattest. Ist ja auch alles richtig. Stefan Krämer war derjenige, den ich mir gewünscht habe, seit Christian Neidhardt weg ist. Jetzt habe ich ihn dann sozusagen bekommen für meinen SV Meppen. Und ja, man kann da einfach nur sagen, es
Und vielleicht
augenscheinlich
auch,
ist da sehr, sehr gute Arbeit geleistet worden.
genau, und vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt, wahrscheinlich, weil ich sage jetzt einfach auch mal, er hat das beste Team der letzten drei Trainer. Also das beste
Ja.
Team seit Neidhardt.
Ja,
Sprich,
ja.
seit Undav weg ist.
Ja, richtig.
Und
Habe ich, glaube ich,
ja.
letzte Saison auch schon gesagt, wo Blacher und Kolper verpflichtet wurden, sozusagen. Habe ich auch gesagt, okay, das ist das beste Liga-Team, was wir haben. Hat sich ja in der Hinrunde ja auch wohl gut gezeigt. Ja, aber hat dann irgendwas nicht richtig funktioniert dann in der Rückrunde. Was wissen wir natürlich immer noch nicht. Aber ja, es sind jetzt krasse Verstärkungen dazugekommen. So krass sogar, dass man einen Tankulic ersetzen kann. Nicht 1:1 logischerweise, aber trotzdem halt so, dass man konkurrenzfähig ist und jetzt halt auch. Ja, also nicht nur konkurrenzfähig im Sinne von Klassenhalt, sondern auch konkurrenzfähig im Sinne von ruhige Saison, sichere Saison, einstelliger Tabellenplatz.
Ja, sehe ich auch so. Und jetzt haben wir uns ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt bin ich mal gespannt und hoffe, dass die Mannschaft dem folgen kann, quasi.
Ja,
Die
ich bin mal
Messlatte,
gespannt, ob man diesen Podcast überhaupt.
die wir sehr, sehr hochgelegt haben, da muss die Mannschaft jetzt erstmal rüberkommen. Aber ich hoffe, sie, ja.
Ja, die Mathe Glück und dieser Podcast wird nie veröffentlicht, weil das gar nicht so zusammengestückelt werden konnte, wie es dann durch Internetprobleme im Endeffekt waren.
Ja, ich habe da vollstes Vertrauen in Tobi.
Ja, ich auch, ich auch, ich auch.
Wenn er schon
Seid zum Schluss eigentlich nur noch.
keine Zeit hat zum Podcasten, muss er da
Muss er
dreifach
mich
in der
3 Stunden
Zeit.
lang in das Schneiden investieren. Ja, geil.
Genau,
Freut er sich
genau.
mit Sicherheit. Ich entschuldige mich schon mal an der Stelle.
Und ich sende auf jeden
Ja.
Fall schöne Grüße.
Gut, bleibt zum Ende eigentlich nur noch zu sagen, aber auch nur, ich soll jetzt auch nicht lang einnehmen, ich will auch nur sagen, die U19 hat zu Hause in dem ersten Heimspiel, was ich gesehen habe, gegen die U19, also unsere U19, SV Meppen, Jugendleistungszentrum Emsland, hat 1:0 gewonnen gegen den 1. FC Magdeburg U19. Das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich kann da auch nur an alle raten, die noch kein U19-Spiel gesehen zu haben, vielleicht sich das auch mal anzuschauen, weil das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen nach Fußball, sehr, sehr intensiv und sehr, sehr ja, cool zu sehen. Spielen ja im Waldstadion. Aber auf genauere Analysen will ich jetzt aufgrund dieser Länge jetzt nicht weiter darauf eingehen. Vielleicht findet da in einem anderen Podcast auch mal Zeit. Und die Frauen haben quasi 3 Stunden nachdem oder nach Anpfiff der U19 auch gespielt und hat 1:3 gegen den holländischen Meister Twente Enschede verloren und auch ein ja, Phasen oder zwischen über weite Strecken sehr, sehr gutes Spiel gezeigt, aber im Endeffekt hat sich dann doch die Qualität des holländischen Meisters mit 6 Punkten, die vor Ajax Amsterdam sich durchgesetzt haben in der Liga, hat sich dann doch gezeigt. Sei nur noch eben vor der Vollständigkeit halber erwähnt. Das waren auch noch die Spiele, die am Samstag sozusagen im Stadion zu sehen waren. Sei nur jedem gesagt, dass man sich das auch gerne mal angucken kann. Zumindest live im Stadion. Ich glaube, ehrlich gesagt, übertragen wird das nicht. Also die Frauen logischerweise auf Magenta, wenn die Liga anfängt, das war ja noch ein Testspiel, und die U19, glaube ich nicht, dass es über Stage übertragen wird. Aber das soll als Schlusswort nochmal gesagt werden.
Auf
bitte? Die Saison. Du freust dich sehr?
Auf die Saison, den Saisonstart der Frauen.
Ja. 18. September, glaube ich, oder 17. September, auf jeden Fall den Sonntag. Am 11. September ist der DFB-Pokal in Bochum. Zweite Runde. Wird
das eigentlich übertragen irgendwo bei Sky?
Ich glaube ja. Ich glaube Sky tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, Sky hat sich, glaube ich, die Rechte gesichert letztes Jahr.
Ja. Ja, ich glaube,
waren
die nicht sogar im DFB-Pokal-Paket, sind die nicht gesammelt, Männer und egal.
Also ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, sonst haben die ja als Sky immer ein Topspiel gezeigt quasi.
Ach so, so war das. Ach so, alles klar.
Aber ich glaube halt, dass die das jetzt ausgeweitet haben. Ich weiß jetzt nur noch nicht, ob es jetzt schon ab nächster Saison oder ab dieser Saison ist oder ab erst ab nächster Saison. Aber ich meine, kann man ja einfach mal gucken. Also 10. und 11. September ist halt die zweite Runde des DFB-Pokals, wo dann die Bundesligisten auch eintreten dürfen am Ende, am Anfang. Ja, die Bundesligisten haben immer spielfrei.
Ja, genau, in der das Runde. Wusste ich tatsächlich sogar.
Ja, und der VfL Bochum, Regionalligist, haben, glaube ich, das erste Spiel auch gewonnen. 3-1 gegen, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube gegen Köln, nee, Köln 2 geht ja nicht, die sind ja aufgestiegen. Aber ja, wird bestimmt auch ein interessantes Spiel. Wo man natürlich auch hinfahren kann. Ich würde auch hinfahren, wenn ich nicht im Urlaub wäre. Gut, das sei denn am Ende nochmal hinzugefügt. Und dann hoffe ich jetzt, dass das noch einigermaßen hörbar ist. Und Lutz, ich danke dir, dass du den was mitgemacht hast.
Ich danke
auch. Und an alle Hörer und Hörer eine gute Tageszeit noch.
Ja, genau. Und auf einen Sieg nächste Woche.
Ja, die SV Elversberg kommt, die Spielvereinigung Elversberg oder Spielgemeinschaft. Ich weiß nicht mehr genau, wofür das SV steht bei Elversberg, aber auf jeden Fall nicht für Sportverein. Die SV Elversberg. Wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel am Sonntag. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.